herzlich willkommen zur 524. Folge des Sneakpods. Wir sitzen hier auf unserem gemütlichen roten Sneakpod-Sofa und besprechen endlich mal wieder Trash-Filme für euch. Ich weiß, darauf habt ihr sehr lange gewartet. Mit mir hier Babyface Nelson in seiner Paraderolle als Robert Krüger.
Ich knall dich ab, du Sau. Oder so ähnlich. Stefan Giesbert hingegen wird möglicherweise abgeknallt, denn er ist heute Pretty Boy Floyd.
Findest du das nicht ein bisschen... Nein?
Ich glaube, der war auch ordentlich Gangster und eigentlich...
Ach so, hier, Gangster. So, ja. Yo. Warum hast du eigentlich Babyface Nelson Pfälzisch gesprochen?
Weiß ich nicht, der war halt so ein bisschen aggro drauf.
Und das Pfälzer, ist bei mir auch, Pfälzer sind weiß ich nicht. Aggro drauf in deiner Welt. Ach so.
Ja, weiter Themenwechsel. Ich möchte das nicht diskutieren.
Ich wollte jetzt noch einen ganz schlechten Scherz über den Wilms machen, aber das wäre gemein. Dann kriegen wir nämlich wieder erklärt zu Recht, was der Unterschied zwischen Saarland und der Pfalz ist.
Ja, genau, zu Recht.
Genau. Ja, jedenfalls, du hast einen Film geschaut, den wir zwar schon mal besprochen hatten, aber noch nicht alle, oder? Es ist schon, wir haben nachgeguckt, es ist in den zweistelligen Folgen noch passiert. Das heißt, es ist schon irgendwie mindestens mal 8 Jahre her.
Ja, es ist über 9 Jahre her, glaube ich. Und zwar geht es um Public Enemies und der passt jetzt auch nicht so richtig zu deiner Anmoderation. Du hast ja gesagt, ich würde Trash-Filme besprechen. Ich habe eigentlich nur einen Trash-Film.
Du hast aber auf Twitter gesagt, hier, heute geht es um Trash-Filme.
Ja, ich habe gesagt, dass es um überdrehte Action geht und da hatte ich Public Enemies, den ich jetzt besprechen werde gleich, noch nicht gesehen. Insofern, den meinte ich damit gar nicht.
Ach so.
Zum Trash kommen wir danach. Aha. Aber jetzt erstmal Public Enemies. Ein Film aus dem Jahre 2009. Von Michael Mann. Das ist der Typ, der Heat gemacht hat und dem man deshalb immer Filme, wenn es um große Schießereien geht, dann ist Michael Mann sozusagen der Go-To-Guy. Zumindest war das mal so. Und
das ist schon wieder gemein.
Findest du?
Hm? Ja.
Naja, jedenfalls Public Enemies, ein Film über die Lebensgeschichte von John Dillinger. Also wenn du so willst, ein Biopic. John Dillinger war ein berühmter amerikanischer Bankräuber aus den 30er Jahren. Der Film spielt im Jahre 33 und 34. Und damals war, das war so die Zeit, Depression Era, also wo viele Arbeitslosigkeit und sowas zu erleiden hatten. Und es demzufolge Bankräubertum sozusagen eine Sache war, zu der man sich begeben konnte, wenn man denn nicht, oder wenn man davon betroffen war, dass man eben nirgends einen Job fand, weil es halt einfach keine gab. Und deshalb war das auch so eine Ära von den großen Gangstern, den großen Bankräubern und Bonnie und Clyde und so, das war alles diese Zeit.
Mhm.
Und Dillinger ist berühmt berüchtigt dafür geworden. Er hatte in der Öffentlichkeit so eine Figur, also er wurde so wahrgenommen wie so eine Robin Hood Figur so ein bisschen, wird hier gespielt von Johnny Depp und er hat Banken ausgeraubt und hat immer einen Punkt damit gemacht sozusagen, dass er ja die Banken ausraubt und nicht die kleinen Leute, und er hat dann auch immer, wenn die Leute, die dann da in der Filiale waren in dem Augenblick, denen hat er ihr Geld extra nicht abgenommen und hat sie ihnen zurückgegeben oder irgend sowas in der Art oder hat ihm noch was gegeben von dem, was er da geraubt hat. Also er machte immer so ein Saubermann-Image und er raubt die Großen aus und er gibt's nicht direkt den Kleinen, aber zumindest ist er nett zu den Kleinen. Und ob das immer so war oder nicht, da könnte man wahrscheinlich lang drüber diskutieren, aber so war sein Image in der Öffentlichkeit und das wird jetzt hier eben verfilmt, dieses Leben von ihm oder zumindest so das letzte Jahr ungefähr. Der Film ist wahnsinnig gut besetzt, also wir haben Johnny Depp als John Dillinger, wir haben dann Pretty Boy Floyd zum Beispiel, ist zwar nur eine kleine Nebenrolle, wird aber zum Beispiel von Channing Tatum gespielt.
Ach.
Und wir haben Christian Bale vor allem als der große Gegenspieler, der hier den FBI-Agenten Melvin Purvis spielt, der direkt von J. Edgar Hoover, dem ersten FBI-Chef und dem sozusagen dem Gründer mit des FBIs eingesetzt wird, um Dillinger zu kriegen, weil Dillinger zu dem Zeitpunkt wirklich auf dem Rechtssystem oder Rechtssystem auf dem Justiz und vor allen Dingen Polizeisystem der USA einfach rumtrampelt, indem er immer wieder entkommt, und wenn er dann mal gefasst wird, was er zweimal wurde, dann bricht er zweimal aus. Hm. Und das ist drin im Film, zumindestens der eine Ausbruch ist drin und eine Gefangenenbefreiung ist drin im Film. All das ist wirklich passiert, also das hat Dillinger wirklich so gemacht. Der Film ist nicht ganz faktisch korrekt. Also es sind viele solche, wie sagt man so, Key Elements aus seiner Biografie sind da hält sich der Film sehr genau dran. Mhm. Und dann gibt's aber auch viele Sachen, die ja so, da stimmen die Orte nicht oder da stimmen Dinge, sind aus mehreren Episoden zusammengezogen zu einem, um das so ein bisschen zu komprimieren. Also man darf das nicht als eine Dokumentation lesen, da ist sich viel Freiheit genommen worden.
Ja gut, aber das passt doch eigentlich auch zum
Spiel. Ja, nee, ich wollte es nur sagen, nicht, dass man jetzt dann den guckt und denkt, man weiß, wie es mit Dillinger genau gewesen ist. Das würde nicht ganz stimmen. Hm. Wir haben noch nicht zu vergessen, Marion Cotillard, die spielt seine geliebte Freundin, wie auch immer, die er unter der ganzen Zeit, wo es so arg hoch herging, kennenlernt, und dann, die ist Kellnerin arbeitet an der Garderobe und solche Sachen, und die holt er da so ein bisschen raus und sagt, okay, du bist jetzt mein Mädchen und ich werde auf dich aufpassen, und damit wird sie dann so reingezogen in diese Gangsterwelt, wo sie anfangs nicht so recht weiß, wie ihr geschieht und ob sie das so möchte, aber natürlich, vorher, sie sagt irgendwann mal in dem Film, sie trägt ein 3-Dollar-Kleid und er zieht halt bei einem Raubzug, nimmt er $120.000 mit oder so, was zu damaligen Zeiten halt unfassbar viel Geld sein muss. Wenn man ein 3-Dollar-Kleid tragen kann, dann würdest du ja sagen, okay, was kostet heute das billigste Kleid? Kriegst du nicht mehr für 3 Euro. Insofern müssen $120.000 auch wahnsinnig viel Geld gewesen sein in den 30ern. Mhm. Insofern wird sie da in eine ganz andere Welt katapultiert, und da nimmt er sie dann hin mit, und das betört sie dann doch ein bisschen, trotz ihrer Widerstände. Und dann haben wir die ganze Zeit eben das FBI, was ihn jagt, und das Ganze spielt eben in den 30ern. Das heißt, wir haben so diese typischen Elemente, was man so aus der Mafia, aus so Mafia-Filmen kennt. Also es wird viel mit diesen Tommy-Guns rumgewedelt, mit diesen runden Magazinen. Es wird viel mit diesen 30er-Jahre-Autos gefahren. Alle Leute sind immer mega korrekt gekleidet, tragen immer Anzüge und Krawatten und Mäntel und diese Hüte, so wie man eben damals aussah. Ob man jetzt Verbrecher ist oder ob man FBI-Agent ist, ob man auf eine Verfolgungsjagd geht oder durchs Unterholz wartet und im Unterholz irgendwo versucht, ein Haus zu umstellen, man hat immer einen Anzug und eine Krawatte an, was halt total absurd ist. Das würdest du als Polizeimensch heutzutage überhaupt nicht, ich weiß nicht, ob das damals wirklich so gewesen ist, aber dieser Film suggeriert es so ein bisschen so. Die sind immer alle so arschkorrekt gekleidet bei den dreckigsten Sachen, die sie tun.
Genau, das ist ja heute gar nicht mehr so. Wir haben heute zufällig in der S-Bahn eine Gruppe Polizisten gesehen, und die waren halt in ihrer normalen Uniform halt mit Schutzweste und einem.
Ja, das meine ich jetzt nicht mal. Ich meine jetzt immer so Kripo, also
Pulli und so. Also die waren halt da noch viel, viel einsatztauglicher. Kripo, weiß ich nicht, ich habe zum Glück noch keinen Kontakt mit Kripo haben müssen.
Hatte ich schon, na, lassen wir das.
Ups.
Ich bin nicht vorbestraft, alles gut.
Es ist ja in jedem Fall irgendwie unangenehm, selbst wenn man da nur als Zeuge oder so dabei ist. Ja.
Ja, ja. Zurück zum Thema. Also grundsätzlich.
Michael Mann diese Film? Sendung denn hin?
Okay. Ich versuche es hier gerade nicht dahin führen zu lassen.
Alles klar.
Michael Mann, Christian Bale und Johnny Depp, das sind ja erstmal so Dreieckpfeiler von so einem Dings, und dann hast du noch Marion Cotillard und noch ein, zwei, drei andere Leute, Giovanni Ribisi und so, da, also hin und wieder in so ein paar Nebenrollen gibt es noch so Charaktergesichter, was jetzt vielleicht nicht alles so A-List-Stars sind, aber zum Teil Leute, wo du sagst, ach, den kenne ich, oder den kenne ich sogar ziemlich gut, oder den habe ich schon mal gesehen, oder einfach auch gut gecastet sind, die gut passen einfach für diese, manche Typen sind ja so harte Hunde, die da irgendwie so schon Ewigkeiten bei der Polizei oder schon Ewigkeiten Gangster oder so, und da sind dann so ein paar Kandidaten bei oder im Knast. Und insofern alle Eckpunkte, die der Film so nach draußen hatte, dachte ich, das muss eigentlich geil werden. Ich kann mich auch erinnern tatsächlich von vor 10 Jahren, wo wir den Trailer in der Sneak hatten und ich damals den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, dass ich dachte, wow, cool, den muss ich gucken. Und dann kann ich mich erinnern, dass du ihn damals relativ schlecht besprochen hast. Es war die Folge 93. Ich habe sie jetzt nicht nochmal gehört. In dem Anriss-Text steht drin, dass du von dem Film und seiner Videooptik enttäuscht warst. Und ich weiß, dass ich damals nach dieser Besprechung irgendwie das vertagt habe, mir den anzugucken und scheinbar eben jetzt fast 10 Jahre lang vertagt habe, weil ich den immer so, ja, der war dann doch nicht so gut und Stefan hat gesagt und so, keine Ahnung. Also habe ich das irgendwie weggeschoben gehabt und habe ihn dann wahrscheinlich auch vergessen. Und jetzt ist er mir bei Amazon Prime tatsächlich mal untergekommen und ich habe mir jetzt mal angeguckt. Das mit der Videooptik habe ich erst jetzt im Nachhinein wieder gelesen und jetzt muss ich sagen, das hat mich überhaupt nicht gestört.
Okay.
Was mich eher gestört hat, ist die Wackelkamera, die in den Actionsequenzen sicherlich ganz nett ist, allerdings auch manchmal zu so einer Art Orientierungsverlust führt. Also ich habe ein paar Schießereien gehabt, wo ich dachte so, wer jetzt wo? Und es war dann auch egal, also irgendwie ballerten dann alle und es wurde immer viel und lange geballert und klar, das sieht cool aus mit diesen Kanonen und viel Zeug explodiert, auch viel unrealistisch, also ich glaube, auch damals konnten solche Gewehre wahrscheinlich schon durch einen dünnen Baum durchschießen. In diesem Film ist ein dünner Baum immer eine gute Deckung. Alles geschenkt von mir aus. Manche Schießereien ein bisschen zu lang. Das Ganze hatte nicht diese Wucht und diese Vehemenz, was die Schießereien bei Heat hatten.
Mhm. Aber Heat war doch vorher, oder? Ja.
Ja, Heat war deutlich vorher. Ja. Aber das ist halt so Michael Manns Schießereien. Meisterstück.
Ja klar, also das ist ja auch das, mit dem man, wenn man eine Schießerei vergleicht, also jedenfalls geht es mir so, ja, kommt ja in diese Schießerei dran.
Ja,
dieses,
genau.
Boah, krasse Gefühl.
Und hier macht er das im Grunde wieder und ein Stück weit funktioniert das auch, aber es wird halt so ein bisschen totgeritten und ich fand, diese Wackelkamera hat's halt ärgerlich gemacht.
Schade.
Und vor allem ist sie dann nicht nur in den Schießereien, sondern sie ist halt auch in anderen Szenen, wo halt Leute einfach irgendwie aus dem Haus gehen und sich unterhalten und dann wackelt er da so vor sich hin. Und ansonsten, was so zum Beispiel Musik und Score und Schnitt und so angeht, fand ich ihn eigentlich ziemlich gut, aber warum der Funke schlussendlich jetzt nicht für 8 oder 9 Punkte überspringt, sondern ich am Ende vielleicht so bei 6 rauskomme, ist, dass die Art, dass es ein Biopic ist und dass es so von Situation zu Situation springt, irgendwie ist da kein so ein richtiger Flow reingekommen. Also die machen immer irgendwelche Sachen und dann machen sie andere Sachen und ja, okay, wenn ich ein Biopic mache, dann muss ich mich irgendwie so ein Stück weit an die Geschichte halten und kann jetzt nicht einfach frei tun, was ich will, aber wenn ich mir schon ein paar künstlerische Freiheiten nehme, dann muss ich irgendwie versuchen, da eine Linie reinzubringen und irgendwie so einen Bogen. Und hier in dem Film hatte ich immer das Gefühl, ja, und jetzt machen wir noch das. Und ach ja, und dann ist noch das passiert und ach ja, und dann ist noch das passiert und es zerbröckelt so ein bisschen die Spannung. Also ich hatte nicht, manchmal hatte ich das Gefühl, Johnny Depp spielt den als so einen charismatischen Wahnsinnigen, der total überlegen ist und das sagt er auch irgendwann, das ist wirklich so, er lässt das so mal irgendwann, gibt es so einen Monolog, wo er seiner Freundin Marion Cotillard erzählt, warum die ihn niemals erwischen werden. Und da ist er so überdreht von sich überzeugt, dass du sagst, wenn du den Monolog hörst, musst du eigentlich davonlaufen als Frau, weil das kann ja nicht sein. Und dann gibt es so wieder so Szenen, wo er unglaublich dämlich ist und überhaupt nichts mitkriegt und so Dinge, die er eigentlich als der Supergangster einfach wahrnehmen müsste oder wo er vorsichtiger sein müsste oder so und ist dann einfach super unvorsichtig. Gut, das habe ich wiederum über John Dillinger durchaus auch gelesen, dass er eigentlich relativ sorglos war mit seiner eigenen Personal Security, obwohl er so gesucht war, doch Sachen gemacht hat, die er besser nicht hätte tun sollen. Aber das war dann wieder in dem Film auch, wenn ich jetzt nicht die Hintergrundgeschichte über Dillinger kenne, dann muss der Film mir das trotzdem erklären und das hat er nicht gemacht, das habe ich dann erst hinterher gelesen, dass er so drauf war und also irgendwie das, für mich hat das nicht zusammengehalten und hat mich dann zwischendrin auch so ein kleines bisschen verloren, am Schluss dann nochmal spannend, aber insgesamt der Funke ist nicht so richtig übergesprungen, obwohl es sehr gute Versatzstücke hatte und tolle Schauspieler.
Mhm, schade eigentlich. Also ich kann mich jetzt an den Film kaum erinnern. Du hattest eben kurz vor der Sendung auch nochmal diesen anderes Text vorgelesen, den du eben noch zitiert hast. Und als du angefangen hast, darüber zu erzählen, dachte ich mir so, boah, geil, das ist ein Film für mich, den musst du jetzt endlich mal wieder gucken und schon mal rausgesucht, wo man den vielleicht bekommen könnte oder so. Und
Amazon.
Ja, aber jetzt habe ich schon wieder ganz viel weniger Lust, den überhaupt zu gucken. Schade eigentlich.
Vielleicht solltest du ihn jetzt mit deinem neu gefundenen Liebe für Anzüge nochmal schauen. Vielleicht entdeckst du da noch was.
Ja, aber da kann ich mir auch
oder, so... Oder ein 3-Dollar-Kleid, falls du eins brauchst.
Mhm. Meinst du, steht mir?
Ja, würde ich schon sagen, mit deiner Figur.
Was ist denn das? Ja, also.
Okay, lassen wir das.
Heute Mittag hat mich also schon einer auf Twitter als fett beschimpft.
Was?
Ja.
Den hau ich. Ja, ich würde sagen, zu diesem Thema genug. Public Enemies heißt der Film, gibt es im Moment bei Amazon Prime mit im Paket inklusive, wenn ihr das habt. Prime Video ist aus dem Jahre 2009. Ich gebe 6 Punkte. Er geht 2 Stunden 20, was ein bisschen heftig ist. Vielleicht hat er mich auch deshalb irgendwann zwischendurch mal verloren.
Ja, war der dann irgendwann langweilig oder?
Ja, so ein bisschen.
Toxic.
Vor allen Dingen am Anfang waren auch so Szenen drin, wo es sind unheimlich viele Charaktere, das muss man vielleicht auch sagen.
Ja, das ist ja auch
ständig wird durch irgendeinen Knast eingebrochen, ausgebrochen, hingebrochen, irgendwer rausgeholt, reingestopft und irgendwie. Und wenn es nicht die Hauptcharaktere, also hier Mr. Dillinger und sein Best Buddy,
ja,
die Marion Cotillard und natürlich die FBI-Leute, aber dann sind auch diese FBI-Truppe, das sind dann irgendwie 20 Mann und davon werden dann irgendwie 10 erschossen in irgendwelchen Gefechten und immer stirbt irgendwo irgendwer und du denkst ja, was, wer, was, wo war der? Ach so, der war unwichtig, den kennen wir erst seit 10 Minuten und jetzt ist er wieder tot, scheißegal. Und also es hat auch so einen Moment von Überblick verlieren, wenn man nicht 100% genau aufpasst.
Ah, schade.
Das Gute ist, dass dann halt zwischendrin mal so Leute wie Babyface Nelson und Pretty Boy Floyd, der wirklich, als Channing Tatum, ich glaube, eine Szene taucht er auf, dann wird er erschossen, aber er wird halt auch irgendwie 12-mal erwähnt im Laufe des Films. Es sind so Leute, die kann man sich dann merken aufgrund der absurden Namen, aber andere heißen halt irgendwie durchschnittlich und die sind dann in Schall und Rauch.
Zumindest die Ringo, das Django, genau. Ja,
ja, genau. Hier der eine, der ist sowieso, der...
Du kriegst mich rütteln, du kriegst mich schüttel, ich komme nicht drauf, ja, genau.
Genau.
Ja,
gut.
Also. Das bringt uns doch direkt zur Droge der Wahl.
Ja, was hast du am Start?
Ich wollte mir eigentlich einen schönen Drink machen. Irgendwie war jetzt nach diesem angenehmen Wochenende zum Abschluss, dann habe ich meinen Gefrierschrank geschaut und dort ist noch ein halber Eiswürfel drin und das ist irgendwie blöd, um Cocktails damit zu machen.
Das stimmt.
Ich habe ja im Keller noch einen Gefrierschrank stehen, wo ich Eis produziere, aber ich hatte irgendwie keine Lust mehr runterzulaufen, noch vor der Saison noch.
Also trinkst du jetzt was pur?
Werde ich jetzt pur trinken und werde mir einen kleinen Cognac eingießen, den ihr mir, glaube ich, letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt habt. Eine Rémy Martin Feinchampagner Cognac 1738. Accord Royal.
Das klingt alles sehr französisch.
Oui, 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 oui.
Ich bin in Holland.
Geneva.
Ich werde keinen harten Alkohol trinken, weil ich immer noch ein bisschen krank bin. Ich werde es mal dem Bierchen belassen, meinem kleinen. Und zwar habe ich ein Amarillo, nennt sich das, von der, ich kann kein Holländisch, Brouwerie de Molen.
De Molen?
.ml, NL, Entschuldigung. Recommended Drinking Temperature 8 Degrees. Imperial IPA. Und das Lustige ist, da steht dann Imperial IPA-ish. Also, ich weiß nicht, ob das ISH da hinten hinter dem Bindestrich das irgendwas extra bedeutet oder ob das wirklich so ein Gag ist, dass es so in die Richtung geht oder so. Oder steht das nur zufällig da und heißt auf Holländisch was anderes? Oder ich habe keine Ahnung, wie das zu verstehen ist. Jedenfalls steht da Imperial IPA-ish.
Hm.
Whatever.
Ja.
Ja, ich mach das mal auf.
Na dann, mal Cheers. Ich werde jetzt hier, ich habe gerade eben schon eingegossen. Ich glaube nicht, dass man es gehört hat. Ach, das klingt aber schön.
Ausnahmsweise mal wieder ein Glas. Ja. Gut. Dann lass uns weiter
der ist schön
zum nächsten
weich,
Thema
der ist,
kommen.
Der ist so. Ja, Cognac halt. Genau, du hast weiter Filme geschaut. Mhm. Und das ist, war jetzt schon so ein bisschen trashiger, möchte ich sagen.
Jetzt wird es richtig trashig. Also, ich möchte da auch einen Rückgriff zuerst machen auf die Folge 327. Da habe ich den ersten Teil besprochen. Das war die Folge zum Film im August in Osage County. Den meine ich aber nicht. Sondern ich habe da das fantastische Meisterwerk von Robert Rodriguez, Machete, besprochen. Und da gibt es einen Nachfolger von.
Das war der allererste von ihm, oder?
Nee. Nein. Da bist du falsch informiert. Der allererste, oh Gott, jetzt hast du mich auch auf dem falschen Fuß erwischt. Der heißt El Mariachi.
Ach ja, stimmt.
Machete ist.
Aber der taucht doch da auf.
Machete. Ja, langsam. Ich will das jetzt auch nicht alles komplett aufrollen. Das ist alles irgendwie verwoben und wie das immer bei Robert Rodriguez und bei Quentin Tarantino auch zum Teil so ist, taucht da immer alles in allen Filmen überall auf. Hier ist es jetzt so, also Robert Rodriguez hat zusammen mit Quentin Tarantino diesen Grindhouse-Doppelfilm gemacht, der eben aus Planet Terror und Death Proof bestand. Und eigentlich ja ein Filmpaket sein sollte, das als Double Feature in allen Kinos läuft. Das haben sie aber irgendwie, ich weiß die genauen Details nicht mehr, die extremen Nerds können da uns in den Kommentaren gerne nochmal auf die Sprünge helfen. Also so wie ich es in Erinnerung habe, solche B-Movie-Filme sind in solche Exploitation-Filme sind gerne immer so als Double Features, ein Eintrittspreis, mehrere Filme in USA in solchen B-Movie-Kinos gelaufen. Da kommt auch dieses Wort Grindhouse her. Und die Idee war, wir machen auch so zwei Trash-Filme, zwei so richtige B-Movies, die aber quasi eine Einheit sein sollen, die immer zusammen gezeigt werden sollen, die man immer als Double-Feature hintereinander gucken sollte. Mhm. Und das haben ihnen die Studios damals irgendwie nicht durchgehen lassen oder was. Jedenfalls sind die beiden Filme damals dann doch separat vermarktet worden, obwohl sie eigentlich zusammengehören sollten von der Idee her. Das sind Planet Terror und Death Proof. Und in diesen Filmen gab es so Fake-Trailer. Und einer dieser Fake-Trailer war halt Machete. Danny Trejo hat eine Machete in der Hand und metzelt sich durch die Welt. Und,
dieser Trailer war so quatschig, das war so gut.
Und das ist dann verfilmt worden, das habe ich in Folge 327 besprochen. War damals halt von Robert Rodriguez verfilmt und damals schon wahnsinnig gut besetzt mit Robert De Niro als irgendwie so ein korrupter Politiker und ich weiß nicht, wer da noch alles drin war, Michelle Rodriguez und ein Haufen andere Leute noch, die, wo du dann auch schon denkst, so wie kriegen die so eine Besetzung für so einen Film zustande, aber so ist es halt, wenn die richtigen Leute in Hollywood sagen, hey, wir machen ein bisschen Spaßfilm. Und dann, jetzt weiß ich nicht, war der Trailer für Machete Kills für den zweiten Teil auch schon in Did Grindhouse drin, dann wäre ich jetzt überfragt, kann
das
sein.
Das weiß ich auch nicht.
Oder er war am Ende nur von Machete gewesen. Jedenfalls hieß es, Machete will return in Machete Kills. Und das hat er dann jetzt gemacht oder hat er schon vor ein paar Jahren gemacht. Der Film ist von 2000, jetzt lass mich nicht lügen, 13. Natürlich haben wir wieder Danny Trejo in der Hauptrolle und auch des Weiteren wieder Michelle Rodriguez und dann aber auch eine unfassbare Liste von Leuten, wo du halt denkst, wie kriegen sie die alle da rein? Ja, also du hast Sofia Vergara, die eine Domina-Prostituierte spielt, die irgendwie ein Bordell in Mexiko leitet. Du hast Lady Gaga und Antonio Banderas und Cuba Gooding Jr.
Michelle Rodriguez, bitte? Lese ich
gerade. Ja, warte. Also Michelle Rodriguez spielt dieselbe Rolle, die sie in dem ersten Teil auch gespielt hat. Amber Heard spielt eine CIA-Händlerin, die ihm irgendwie da die Aufträge gibt. Und dann hast du Lady Gaga, Antonio Banderas und Cuba Gooding Jr., die spielen alle drei die gleiche Rolle, so einen formwandlerischen Typen, der immer seine Masken abreißen kann und immer wer anders ist. so ein Auftragskiller. Und Der heißt El Chameleon und der hat, der wird hier in den Credits einfach nur durchnummeriert mit den einzelnen Schauspielern. Ja, und dann geht es weiter und der Bösewicht ist Mel Gibson und also es sind einfach, die Liste ist endlos, ja. Also du auch in kleineren Rollen hast du so Stars und Sternchen aus der Modelwelt und solche Sachen, wo du dann weil der ganze Film voller heißer Frauen in viel zu wenig Klamotten ist. Kurze Geschichte, worum geht's? Also im ersten Teil haben wir erfahren, dass Machete früher mal so ein Agent war oder so, irgendeine Art von Gesetzeshüter, ich weiß die Details jetzt nicht mehr hundertprozentig, und das ist er aber schon im ersten Teil nicht mehr gewesen. Und da wird dann seine Frau umgebracht und seine Kinder im ersten Teil, dann ist alles, er ist total am Boden und jetzt ist er irgendwie wieder da so im Einsatz so ein bisschen für irgendwen, keine Ahnung, und gleich im ersten, in der Auftaktsequenz wird seine Partnerin erschossen. Und jetzt haben wir, er soll dann von irgendeinem freiwillig durchdrehenden Sheriff, der da irgendwo vor Ort was gegen Mexikaner hat, soll er irgendwie getötet werden. Und dann ruft aber der Präsident an, gespielt von Carlos Estevez. Der Filmtrailer, der Titel vorne sagt, das ist der Film Introducing Carlos Estevez. Dazu muss man halt wissen, Carlos Estevez ist der bürgerliche Name von Charlie Sheen, unter dem er noch nie aufgetreten ist. Also in allen anderen Filmen, die Charlie Sheen mitgespielt hat, steht immer Charlie Sheen. Und hier steht Introducing Carlos Estevez. Also Charlie Sheen spielt den US-Präsidenten und holt ihn da raus und gibt ihm dann den Auftrag, du musst nach Mexiko fliegen und musst da irgendeinen wild gewordenen Wahnsinnigen, der eine Atombombe hat, killen. Und er nimmt den Auftrag dann etwas widerwillig an, nachdem er da irgendwie erpresst wird, fast ein bisschen. Und dann haben wir ihn halt wieder in Action. Jetzt ist er in Mexiko unterwegs und muss da irgendwie, keine Ahnung. Die Details sind dann auch völlig egal. Jedenfalls, Machete hat eine Machete in der Hand und metzelt sich da durch. Die Bösewichte sind sehr böse, die Kämpfe sind sehr blutig, es fliegen viele Köpfe durch die Gegend, Arme werden abgehackt und so weiter. Alles ist sehr Trash-Gewaltmäßig. Also auch die Art, wenn so ein Kopf abfliegt oder so und irgendwo so rumrollt, das sieht immer alles schon aus 20 Meter Entfernung nach Gummipuppe aus. Es ist also richtig, richtig schlecht gemacht. Es ist unfassbare Mengen Blut. Alle Mädels, die ihm nach dem Leben trachten, tragen in der Regel nur Bikinis oder am besten Lederbikinis, haben absurde Waffen in ihren BHs eingebaut oder schießen mit penisförmigen Waffen aus ihren Hosen, Höschen. Tauchen immer in großen Mengen auf und sind immer fürchterlich unterbekleidet. Das Ganze ist eigentlich ein riesen Männertraum, wenn du so willst, oder Männeralbtraum, keine Ahnung, wie du es sehen möchtest. Es ist eine wahnsinniges Action-Spektakel mit lauter bekannten Gesichtern, was von Minute zu Minute unrealistischer wird, aber dadurch eigentlich immer nur noch lustiger. Für meine Begriffe ein bisschen zu lang. Also ich würde sagen, der hat sich auch irgendwo so verzettelt. Irgendwann wird man der ganzen Machete killt jetzt noch wen und noch wen und noch wen und muss nochmal flüchten und killt noch wen. Und der ist auch noch gegen ihn und der ist eigentlich auch ein anderer und die sind auch irgendwie noch gegen irgendwen verschworen. Also am Schluss dreht sich diese Spirale von wer jetzt mit wem Koalitionen hat so schnell, dass du gar nicht mehr weißt. Das wird dir dann irgendwann so ein bisschen schwindelig. Aber schlussendlich flüchtet sich der ganze Film nach einem furiosen Finale in den Weltraum und teasert einen dritten Teil an, Machete Kills Again in Space, für den wir gleich am Anfang einen Trailer sehen und am Ende den Trailer dann irgendwie nochmal ein bisschen ausgeführt kriegen. Und es gibt Gerüchte, dass der mittlerweile in Development sei, also dass der wirklich passieren würde, dass der wirklich gedreht wird. Das ist alles noch, also man findet im Moment nur eine Quelle dafür, dass das kommen soll. Aber das ist sozusagen jetzt zumindest schon mal ein Fake-Trailer mehr. Es ist lustig anzugucken. Es ist wirklich, wirklich Trash, aber es macht Spaß. So für einen Nachmittag mit einem Tüte Chips vorm Fernseher kann man mal so gucken, wie Machete, weil Danny Trejo ist einfach so, der ist so genuin böse sieht der irgendwie aus und dann ist er aber in diesem Film, so ist die Rolle eigentlich herzensgut irgendwie. Er muss zwar dauernd Leute abmetzeln, aber er will das immer alles nicht. Er ist immer so, eigentlich ist er ein ganz netter Typ.
Ist er so freundlich und ist auch immer
lieb, zu den Frauen so. Und aber er muss dann doch immer alle irgendwie killen, weil die lassen ihm ja keine Wahl. Und der Typ sieht halt, also ich habe mir mal die Geschichte von Danny Trejo durchgelesen, der ist im Grunde eine ganz arme Wurst gewesen. Der ist auch relativ früh in seinem Leben in den Knast gekommen, hat Ewigkeiten da gesessen und hat in St. Quentin gesessen und so. Und dann, als er dann irgendwann mal rausgekommen ist nach ewigen Zeiten, ist er durch Zufall mit einem Kumpel an ein Filmset gestolpert und die haben ihm gleich so eine Extra-Rolle gegeben, weil er so schön böse aussah. Haben sie ihm so eine Statistenrolle gegeben und das hat dann so ein bisschen seine Filmkarriere in Gang gesetzt und er hat dann immer wieder so Nebenrollen und Statistenrollen gespielt und das hat ihn scheinbar so ein bisschen von der Kriminalität dann auch weggebracht, dass cool er eigentlich da jetzt Source of Income hatte und ja, wenn du dir das so durchliest, also der ist ein echter Bad Guy gewesen mal. Was ich krass finde, was ich nicht, also dass der Typ nicht mehr der Jüngste ist, klar soweit, aber dass der 73 ist, hätte ich nicht gedacht.
Der ist ja 44. Mann, oh Mann, oh ja. Mann.
Genau. Also wenn sie den In Space-Film noch machen, bin ich sehr gespannt, inwiefern da noch viel gekämpft wird von ihm und so, weil ich meine, 73 ist ja auch kein Pappenstiel. Aber ja, Mel Gibson spielt einen schönen, größenwahnsinnigen Bösewicht. Wie heißt er? Elon Musk hat einen Cameo-Auftritt. Also es ist als wirklich ein Who is Who, wo man sich fragt, wie kriegen die diese ganzen Leute? Aber egal, offensichtlich ist diese Trash-Sparte, wenn Robert Rodriguez seinen Namen vorne draufsteht, ist das Spaß genug und dann sind die Connections da und dann wird das gemacht.
Ja, also vielleicht ist es ja wirklich lustig, einfach mit dem auch zusammenzuarbeiten und so.
Ja, vielleicht. Er hat übrigens auch produced, written, directed und Cinematography. Also wie er es immer gemacht hat.
Wie immer. Ja. Krass.
Und du siehst dann halt auch viele Gesichter, die du aus From Dusk Till Dawn oder so kennst oder so kleine Versatzstücke oder diese komische Penisknarre oder so, die ist glaube ich auch in
die taucht auch
in From Dusk Till Dawn drin und so. Also es sind viele, es ist halt so dieses Rodriguez-Universum.
Ja, das ist ja da irgendwie diese Welt.
Genau.
Ja. Aber also dieses
ordentlich Trash auf der Fresse.
Ja, dieses Buch, ich glaube, wir haben schon mal im Stinkpot drüber gesprochen, deswegen machen wir das, würde ich nur ganz kurz ansprechen. Für jemand, der sich fürs Filmemachen im weitesten Sinn interessiert, ist das auf jeden Fall mal was Lesenswertes, finde ich, dieses A Rebel Without a Crew, das Buch von Robert Rodriguez über dies Möglichmachen oder wie er El Mariachi gemacht hat. Kann ich wirklich empfehlen, ist ein ganz, ganz tolles Buch. Sehr schön.
Ja.
Hast du, glaube ich, auch gelesen, oder?
Haben wir beide. Ja, habe ich auch gelesen.
Ja, genau. Ja, ist ganz toll.
Ja, sehr gut. Für Leute, die sich an Medizinexperimenten beteiligen wollen, um die nötige Kohle zusammenzukriegen für ihren ersten Film.
Stimmt. Das war ja krass. Ja. Machete genau. Kills.
Machete Kills. Machete Don't Tweet. Sind so immer, er sagt immer Dinge, wenn die Leute irgendwas von ihm wollen. Ich glaube, im ersten Teil war es Machete Don't Text, weil sie irgendwie ihm in der SMS schreiben wollten oder so. Und im zweiten Teil musste das dann natürlich modernisiert werden und hieß es jetzt irgendwie, dass er irgendwas auf Twitter, da hätte man das doch, das wäre doch all over Twitter und Machete Don't Tweet.
Sehr ja, gut.
Und noch donutet noch 20 andere Sachen in dem Film.
Sehr gut. Wir twittern hingegen schon und es gab diese Woche eine kurze Diskussion über
meine Kritik des Films letzte Woche. Ja, was war da los?
Ich find's ja schön, wenn sowas dann auch auf diversen Medien ausgetragen wird.
Ja, ich mag das auch, wenn man merkt, dass da draußen Leute sind, die uns zuhören und dann in Diskussionen darüber kommen. Ob das jetzt denn so, also ob meine Bewertung dieses Films, dass ich Kingsman The Golden Circle letzte Woche verrissen habe, ob das dann so richtig ist oder nicht. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe, aber other opinions are available und einige Leute sahen das anders und meinten, dass der großen Spaß macht. Ja, dann kann ich nur sagen, vielleicht solltet ihr da jetzt dann doch mal reinschauen und mir dann auch nochmal, dann können wir weiter diskutieren in den Kommentaren, wenn ich da falsch lag, aber mir hat er keinen Spaß gemacht, das habe ich letzte Woche dargelegt und Diskussion immer prima.
Ja, fand ich auch richtig schön. Also.
Und du hast ja angekündigt, du wolltest jetzt dann doch in dieses Franchise nochmal einsteigen, um dir da eine eigene Meinung zu bilden, bleibst du dabei oder?
Genau, ich würde auf jeden Fall gerne den ersten Mal sehen Und wenn der mir gefällt, dann könnte es gut sein, dass ich mir auch den zweiten noch ansehe. Und dann werde ich die nochmal.
Das heißt, es könnte sein, es ist nicht garantiert, aber es könnte sein, dass wir auf das Thema nochmal zurückkommen.
Genau, da würde ich die dann in einer wahrscheinlich deutlich kürzeren Form im Doppelpack vermutlich besprechen, je nachdem, wie ich es schaffe, die zu schauen.
Du hättest ihn zum Beispiel auf deiner Rückreise aus Hamburg gucken können.
Ja. Aber die Rückreise war sehr kurz, weil wir eh schon Verspätung hatten und der Pilot der Ansicht war, es aufholen zu müssen.
Ein Pilot. Wenn du jetzt gesagt hättest, ein Lokführer, dann hättest du ja genug Zeit gehabt.
Da hätte ich genug Zeit gehabt. Wir wollten auch erst mit dem Zug fahren, weil irgendwie Zug ja oft dann auch günstiger ist und irgendwie angenehm zu reisen. Aber irgendwie, wir waren zu viert in Hamburg und Zugfahrt da hoch und zurück hätte 1000 Euro gekostet.
What?
Genau.
Himmel, Herrgott.
Ja.
Meine Mutter hat gerade Tickets gebucht, erster Klasse, Berlin und zurück für zwei Leute. Alles zusammen, zwei Leute inklusive, zu Hin- und Zurückreise, erster Klasse, 167 Euro.
Ja, irgendwie so in der Richtung hätte ich das auch erwartet. Wir sind dann am Ende für 350 Euro alle vier geflogen. Also, ja.
Ja, bei vier Leuten ist das auch völlig in Ordnung. Ist ja ungefähr die gleiche Baustelle.
Genau. Sowas, also irgendwas unter 100 Euro pro Person hätte ich erwartet von der Bahn, aber sie hatten halt kaum unter 300 angeboten. Und das fand ich dann schon ein bisschen hart.
Ja, da warst du wahrscheinlich zu spät mit dem Buchen oder so.
Ja, aber also.
Egal. Ja, das war jetzt war eigentlich nicht unser Thema.
Aber mein
die
Gott.
Frage ist halt eigentlich, was hast du in Hamburg gemacht?
Im weitesten Sinne haben wir gut gegessen und getrunken.
Ja, sehr angenehm.
Ja, war sehr angenehm. Wir haben am Freitag auf die Empfehlung des Blogger-Kollegen Oliver Steffens von der Trinklaune das Fischrestaurant Liman.
Ist ein bisschen mehr als ein Blogger-Kollege, aber ja.
Ja, aber jetzt so in diesem, ist er auch ein guter Freund von uns. Aber in diesem Internet ist er ja dann ein Blogger-Kollege.
Okay.
Die meisten Leute wissen ja nicht, dass wir ihn auch persönlich kennen und sehr schätzen und ihn auch hin und wieder treffen und so weiter. Jedenfalls, jetzt wisst ihr's. Der hat uns das Fischrestaurant Liman empfohlen, was echt der Hammer war. Es ist in Winterhude, ein bisschen weiter draußen. Aber irgendwie sind wir mit dem Bus gefahren, irgendwie 20 Minuten oder so, keine Ahnung. Überhaupt kein Problem. Wahrscheinlich wie immer 10 Euro Taxi. Und
ja, in Hamburg 10, in Berlin 20.
Ja, genau, so ungefähr.
Und in Frankfurt 50.
Genau. Und wenn es nur vom Rumors zum Hauptbahnhof ist.
Oh ja, wenn da 50 bezahlst, bist du sehr übers Ohr gehauen worden. Mhm. Da würde ich eine Schießerei anfangen, wenn er da mir 50 abnimmt.
Na. Jedenfalls, das ist ein. Also jetzt nicht so ein Ultra-Genusstempel, weißt du, mit so linksgerührten Schäumchen und so, sondern ein ehrliches, gutes Fischrestaurant. Ich hatte so eine gemischte Fischgrillplatte. Das war hervorragend. Ich hatte einen Thunfisch, der war an der einen Seite scharf angegrillt, an der anderen Seite nur so quasi mal geküsst und in der Mitte
oh
noch.
Oh ja, das kenne ich, das ist so großartig, wenn das gut gemacht wird.
So gut. Und noch zwei andere Fische. Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Verdammt, ich hätte es mal fotografieren sollen. Mir die Karte. Dazu haben wir einen famosen Wein getrunken. Ich habe als Vorspeise noch ein kleines Thunfisch-Tatar. Also ich hatte Thunfisch-Overflow. Auch super lecker. Ganz, ganz toll. Es gab ein bisschen Brot mit einer Knoblauchbutter, die fantastisch war. Auch das, was die anderen hatten. Irgendwie meine Frau hatte Garnelen, die auch sehr gut waren. Ganz toll auf den Punkt. Ja, also war richtig lecker. Hat sich sehr gelohnt. Wer mal in die Verlegenheit kommt, in Hamburg lecker Fisch essen gehen zu müssen, Liman kann ich wirklich empfehlen. Ist sehr gut. Also
der Anlass war, ihr fliegt für 3.500 Euro nach Hamburg, fahrt dann für 50 Euro Taxi und esst Fisch und dann geht ihr noch was trinken und dann fahrt ihr wieder nach Hause.
Ja, so ungefähr.
Ja, geil.
Also wir hatten das meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt, so einen Hamburg-Ausflug.
Ah, okay, jetzt kommen wir daran her. Ja, okay.
Und das war jetzt quasi das Einlösewochenende. Und da, deswegen waren wir da gemeinsam zu viert in Hamburg und haben dort gespeist und getrunken.
Genau. Ja, sehr cool.
An dem Abend sind wir hinterher noch einen kurzen Absacker im Le Lion nehmen gegangen. Ich kann ja nicht dann doch dran vorbeilaufen, wenn ich mal da bin. Ja, gewohnt gut. Was eben ein bisschen anders war, da ist jetzt im Moment keiner, der mich noch kennt. Und das heißt, ich hatte so den ganz Hörer normalen. Sagen,
du hast da mal gearbeitet.
Bitte?
Insofern. Jetzt muss man vielleicht für unsere jüngeren Hörer, die noch nicht so ewig zuhören, sagen, du hast da mal gearbeitet.
Genau, ich habe da ja mal einen Monat gearbeitet. Und jetzt war es halt so, man kannte mich nicht weder als der gerüchteweise mal oder keine Ahnung, bevor ich da gearbeitet habe, war es ja auch so, dass wir relativ gesehen regelmäßig da waren, wie man das in 600 Kilometer Entfernung sagen kann. Aber jetzt war es halt wirklich so als ganz normaler Gast da und ja, ein tolles Le Lion-Erlebnis, gewohnt, tolle, gute Drinks. Wir hatten einen Celery Basil Smash, wir hatten einen Bee's Knees, natürlich einen Greenpoint und einen Vieux Carré. Jetzt kannst du mal raten, was meine Eltern getrunken haben. Und ja, es war sehr schön, sehr lecker. Aber wurde dann auch, als wir gegangen sind, doch recht zügig sehr voll, sodass es auch gar nicht so schlimm war, dass wir da eben nur, weiß ich nicht, Dreiviertelstunde oder Stunde, was du dazu brauchst, wenn du reingehst, was bestellst, hinsetzt. Wir hatten das Glück, dass eine Reservierung später gekommen ist, sodass wir dann einen kurzen Moment einfach da sitzen konnten. Und ja.
Ja, Löwe ist immer schön, ob man jetzt erkannt wird oder nicht.
Mhm. Ja, genau, das ist halt. Das Niveau ist einfach so hoch und dann ist es halt egal, ob du da irgendwie als einer von den Cocktail-Nerds oder sonst irgendwie da auftauchst, sondern auch.
Es wäre auch schlimm, ich meine, es wäre ja keine gute Bar, wenn nur Leute, die irgendwelche Connections haben, da was Gutes zu trinken bekommen würden oder also einen guten Abend haben würden, das wäre ja schrecklich. Also insofern ist es ja einfach immer solide meist, also so haben wir es zumindest kennengelernt. Klar, wenn du dann jedes Mal, wenn du da hinkommst, irgendwie so das Special Treatment kriegst, weil du erkannt wirst, dann ist das sehr schmeichelnd für einen selbst. Mhm. Und es verzerrt vielleicht ein bisschen die Wahrnehmung davon, dass du gar nicht so richtig weißt, wie geht es eigentlich jemandem, der nicht das Special Treatment bekommt.
Genau.
Aber es ist halt gut zu wissen, dass das auch dann immer super ist.
Ja. Ja, ja. Es war toll. Es war, ja, ich bin aber auch nicht objektiv, natürlich.
Ja, und dann?
Wir waren in der Elbphilharmonie, leider nicht für ein Konzert, sondern nur für eine Führung, sind da ein bisschen rumgelaufen, das ist schon sehr beeindruckend, auch wenn man da drin so ein bisschen rumläuft, leider sind wir nicht in die Säle reingekommen, weil da Proben stattfinden und so, aber wenn man halt so ein bisschen über das Gebäude, ziemlich guten Führer, der auch sehr schön erklärt hat, wie es, also was die einzelnen Teile bedeuten, was die Ideen sind, eben diese wiederkehrende Wellenform, ob jetzt als Schallwelle oder Hamburg hat ja auch das eine oder andere mit Wellen zu tun. Und da sehr, sehr viel erklärt, sehr wissend. Das war sehr schön und ja, Aussicht ist toll, wenn man da so ein bisschen hochlaufen kann und so. Ja, ist ein sehr beeindruckendes Gebäude und ich würde schon gern mal ein Konzert dort erleben. Also es muss ja echt herausragend sein, das mal in echt zu hören, wie dieser Konzertsaal, der wohl einer der besten Konzertsäle oder Top Ten weltweit gilt. Ich weiß halt nicht, ob ich das als Laie dann höre und mit der Frankfurter Festhalle oder so, das sind dann die Konzertsäle, wo ich öfter, also was heißt öfter, aber hin und wieder mal bin, aber naja.
Ah. Naja, aber zumindest mit der Alten Oper könnte man es mal vergleichen. Ich weiß nicht, wo die in so einem Ranking ist, wahrscheinlich irgendwie auf Platz 722 oder so, nee, weiß ich wirklich nicht.
Keine Ahnung.
Ja. Aber das wäre zumindest sowas, wo ich sagen würde, das ist ein Konzertsaal, in dem ich schon öfters drin war, dem ich auch von Musik über Kabaretttheater sowas schon gesehen habe. Mhm. Theater ist das falsche Wort, aber so Auftritte, wo Leute sprechen.
Ja.
Und Musik eben auch schon. Und dann wäre es halt der Vergleich, den ich da ziehen würde.
Ja.
Ja, nee, aber also, da, es klingt nach einem schönen Wochenende. Ja. Sollte man mal öfter machen.
Da waren wir, dann waren wir im Spice Gewürzmuseum. Das war ein bisschen underwhelming, möchte ich sagen. Und abends waren wir noch im Hebel. Das ist das Restaurant auf St. Pauli von Fabio Hebel, der auch in der Barszene sich einen Namen gemacht hat. Ich weiß nicht, meine Eltern haben mich auch gefragt, woher kennst du den eigentlich so? Ja, der ist halt auch in der Barszene, der Fabio.
Ja, der ist halt ja immer so gewesen, ne?
Genau. Ja, ich meine, in meiner Zeit im Löwen, und ich war auch später mal da. Ich weiß nicht, ob du mein Hack Butter Drum T-Shirt kennst, sicherlich.
Aber natürlich.
Er war da maßgeblich mit dran beteiligt, dass ich dieses Shirt erhalten habe und einen Abend Hackbrötchen gemacht habe in der Luberluft.
Ja. Sehr schön.
Das
ich habe mal neben ihm am Herd gestanden, irgendwie.
Ach ja,
mit
stimmt.
Dir zusammen auch, ne?
Haben wir, glaube ich, einen Cocktail-Podcast, haben wir mal von erzählt.
Ja, genau.
Bei einem, ich glaube, es war Bacardi-Event, gell? Sogar.
Es war ein Bacardi-Event, ja.
Na, ziemlich cool. Jedenfalls, bei ihm, er machte French Nordic Kitchen, nennt er das.
Oh Gott, das ist ja eine Mischung.
Ja, ist cool, ja. Französische Küche und nordische Techniken.
Ah, okay.
Aber was eben toll ist, du gehst da hin und dann kriegst du ein Menüzettel, wo Inhalte draufstehen, also Produkte draufstehen, die in dem Menü vorkommen. Also irgendwie Rinderfilet oder Rinder irgendwas, Wachtel, Lavendel, so einfach die Sachen. Aber das gilt eher so, bist du gegen irgendwas da allergisch? Hast du mit irgendwas total die Probleme? Isst du was Bestimmtes nicht? Also isst du zum Beispiel kein Fleisch oder magst du gar keinen Fisch oder sonst irgendwas? Und dann kriegst du das Menü. Es sind 5 Gänge, die sind festgelegt. Du hast auch überhaupt gar nicht mehr die Sorge, dich zu entscheiden, ob du jetzt das oder das und lieber das nach dem und kombiniert und das. Doch, Vorspeise, zweite Vorspeise. Nein, es gibt 5 Gänge. Du kannst dich entscheiden, ob du einen Käsenachtisch oder einen süßen Nachtisch haben möchtest. Und du kannst dich entscheiden, ob du dir einen Wein, irgendwie eine Flasche kaufst oder ob du die Weinbegleitung nimmst. Und ich, wie du dir vermutlich denken kannst, habe mich direkt für die Weinbegleitung entschieden.
Natürlich.
Und bin damit auch hervorragend und gefahren und habe.
Für den süßen Nachtisch würde ich vermuten.
Und den süßen Nachtisch, da habe ich aber lange überlegen müssen. Der süße Nachtisch war eine Apfeltarte mit einem Honigeis.
Was, das wusstest du ja vorher nicht, oder?
Doch, das haben sie uns gesagt.
Okay.
Was sehr lecker, wenn es Schokolade gewesen wäre, hätte ich mich noch vielleicht entschieden. Ich mag es ja auch gerne, so einen Käseteller am Schluss zu essen.
Ja, ich hätte auch den Käseteller genommen, aber ich habe dich jetzt eher so als den Süßtyp in Erinnerung.
Ja, meist schon, aber.
Obwohl, Mr. Cheesebert, also.
Mr. Cheesebert, eigentlich hätte ich den Käseteller essen müssen, ich weiß.
Ja.
Zum Glück kannte Fabio meinen Spitznamen nicht und konnte mich.
Oder er war ihm entfallen.
Ja, kann auch sein. Jedenfalls haben wir auch da 5 famose Gänge gegessen, die halt ganz anderes, viel feiner, diese, weißt du, so kleine Portionen mit unglaublich vielen Aromen, wo du eben die Sachen einzeln schmecken kannst, wo du sie vermischen kannst und es gibt ganz neue Geschmäcker. Ach, es war so lecker, es war so gut. Am Anfang lag es mit einer Selleriecreme. Da denkst du, Selleriecreme, also jetzt aber. Und dann probierst du und das ist so gut, das ist so auf den Punkt. Ganz, ganz toll. Es war richtig, richtig lecker. Hat viel Spaß gemacht, da die Sachen zu essen und zu genießen. Und auch den Mitreisenden hat es außerordentlich gut geschmeckt und fanden sie richtig lecker. Ja, und im Epcot waren wir 2-mal frühstücken. Das war auch sehr lustig. Ja, meine Eltern am ersten Tag so, ja, wir gehen jetzt ins Epcot frühstücken, da gibt es ganz tollen Kaffee und da gibt es auch leckeres Frühstück, aber ist ein bisschen anders, als was ihr so als Frühstück auswärts kennt. Man isst halt irgendwie ein Bagel mit irgendwas drauf und trinkt dazu einen Cappuccino. Und da waren so ein bisschen zurückhalten, möchte ich mal sagen. Aber wir waren so davon, nee, wir wollten einfach so unbedingt dorthin gehen, dass wir einfach gesagt haben, ja, gehen wir dahin. Und als es dann hieß, ja, was machen wir jetzt am Sonntagmorgen dann, bevor es zurückgeht? Und dann waren sie beide so, können wir wieder ins Elbgold gehen? Das war schon gut.
Sehr gut.
Sind wir
kann mich erinnern.
Nochmal im Elbgold gelandet.
Sehr gut. Das, I like. Ja, ich mag das Elbgold auch sehr, das ist schön.
Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die Begeisterung da so groß ist, aber ja.
Ich kann mich erinnern, ich bin mal mit meiner Oma, die damals ungefähr 80 war, mittlerweile ist sie deutlich drüber, das ist schon ein paar Jahre her, aber damals muss sie so entweder 79 oder 81 oder irgend sowas in der Richtung gewesen sein, frühstücken gegangen in Berlin. Irgendwo im Prenzlauer Berg, ich weiß es jetzt nicht mehr.
Aber so ein Hipsterladen.
Ja, das war auch, also bitte, der Prenzlauer Berg von vor 10 Jahren, der war schon hart durchgentrifiziert, aber nicht annähernd so krass, wie er jetzt durchgentrifiziert ist.
Ja.
Also da gab es durchaus noch den einen oder anderen Laden, der so ein bisschen progressiv war. Und dann sind wir da, ich weiß jetzt auch echt nicht mehr wo, aber wir sind irgendwo gelandet zum Frühstücken und es war auch echt gut. Und meine Oma ließ dann irgendwann durchblicken, so im Laufe des, also generell hat meine Oma einen ganz eigenartigen Begriff vom Prenzlauer Berg, weil das war mal ein ganz runtergekommenes Arbeiterviertel, wo du nach 20 Uhr nicht gesehen werden wolltest. Meine Oma lebt schon seit mittlerweile fast 90 Jahren in Berlin, also die hat diese Stadtteile kommen und gehen sehen oder beziehungsweise ihre Zyklen durchmachen sehen.
Mhm.
Und im Prenzlauer Berg, das war dann immer so, ja, wir gehen in frühstücken, Oma, kommst du mit? Was, frühstücken? Und so, ja, im Prenzlauer Berg. Was, im Prenzlauer Berg? Und dann, dann mussten wir sie, an mehreren Fronten überzeugen. Zum einen Prenzlauer Berg, nicht mehr so, wie du denkst, ja, also kann man wieder hingehen, wird man nicht erschossen, alles gut. Und zum anderen frühstücken gehen. Und das war das eigentliche große Thema. Also das mit dem Prenzlauer Berg, das hatte sie dann so schon mal auch in, also sie ist ja durchaus nicht dumm, also sie guckt ja auch Fernsehen und kriegt es irgendwie mit, dass sich Stadtteile ändern und war aber lange nicht mehr in Prenzlauer Berg gewesen und hat demzufolge das nicht so ganz, wirklich so, noch nicht so verinnerlicht gehabt, dass das jetzt anders ist als früher. Und dann aber frühstücken gehen. So komplett absurdes Konzept für ältere Leute offensichtlich, zumindest für meine Oma. Warum sollte man das tun? Also Abendessen gehen, gerne, immer, jederzeit, kein Problem. Mittagessen gehen, auch super. Aber frühstücken gehen war ihr komplett fremd. So dieses Konzept von woanders hingehen zum Frühstücken, außer jetzt im Hotel. Da kennt man das, da ist es normal. Aber zu Hause, so in der eigenen Stadt morgens, nicht zu Hause frühstücken, sondern woanders hingehen, das war ihr komplett wirr. Und da mussten wir sie erst wirklich überzeugen, dass sie so morgens so, nee, du isst jetzt nichts, wir steigen jetzt ins Auto und fahren los. So, warum?
Ich muss ja Kaffee trinken.
Ja, so ungefähr. Und dann war sie dabei doch, also zumindest hat sie behauptet, dass sie das ganz nett fand. Und sie hat auch gut gegessen und getrunken und alles und so. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so kleben geblieben ist. Also ich müsste sie vielleicht mal fragen, ob sie seit damals, wenn sie sich da überhaupt noch dran erinnert, ob sie jemals alleine irgendwo oder mit irgendwem anders mal wieder frühstücken gegangen ist. Oder ob das nach wie vor so, da war ich einmal mit den jungen Leuten frühstücken mit meinem Enkel und aber der ist also das mache ich nie wieder. Also ich würde gern wissen, was wirklich abgespeichert ist. Das kann ich nicht sagen.
Okay, hat sie denn gefallen? Hat sie
denn sie hat gesagt, dass es ihr gefallen hat und sie hat auch gut gegessen und sie, also man hat auch wirklich das Gefühl gehabt, dass ihr das Freude macht, aber wie man das, du kennst meine Oma nicht, aber, oder? Kennst du meine Oma?
Mhm.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich meine, ich habe sie mal gesehen auf der Hochzeit von deinem Bruder. Von
meinem Bruder, ja. Ja, es kann sein.
Und ich meine, sie sei irgendwann mal um deinen Geburtstag rum da gewesen. Also nicht an deinem Geburtstag, aber irgendwie, da habe ich sie ein, zwei Mal erlebt, meine ich.
Okay.
Oder, also,
ja, egal.
Aber Kennen ist was anderes, also.
Sie hat, ich will nicht sagen, dass sie dann lügen würde, das wäre jetzt falsch, das will ich nicht sagen. Sie würde, ihr macht das möglicherweise Freude, aber es ist für sie klar, das würde ich nicht nochmal alleine machen. So, es ist irgendwie, ist nett, wenn die jungen Leute dabei sind und, dieses, was weiß ich, dieses Frühstücken gehen oder dieses XY tun, wenn man da so durchgeholfen wird von den jungen Leuten, dann ist das okay und dann macht man das mit und dann macht das auch Spaß und ist das schön. Aber wenn die jungen Leute nicht dabei wären, so, nee, dann machen wir das doch nicht nochmal. Und aber wenn die jungen Leute wieder kämen und würden sagen, wir machen das nochmal, dann würde man das wieder machen. Und dann würde man da wahrscheinlich auch Freude dran haben, aber es wäre nichts so für, was man aus sich heraus macht.
Okay.
Und das würde sie aber nicht sagen. Also wenn du sie fragen würdest, ob sie frühstücken gehen jetzt eine gute Idee finde und würdest sie das direkt nach dem Frühstück fragen, würde sie wahrscheinlich sagen, ja, das ist super gewesen. Und du würdest da nicht so richtig rauslesen können, ob sie das für sich selbst nochmal machen würde oder nicht. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ja. Und insofern weiß ich nicht, wie das wirklich abgespeichert wurde, aber ja, insofern fand ich das jetzt lustig, dass du mit deinen Eltern da zwar jetzt nicht an dem Konzept frühstücken gehen, aber an dem Konzept, dass es halt anders ist, als wie sie frühstücken kennen, auswärts.
Ja, also es war für die wirklich so, und was esse ich jetzt? Dieses Bagel, was ist das? Das ist doch sowas Süßes. So, nee, das ist kein Donut, das ist ein Bagel, das ist salzig. Ah, okay, also ja.
Und also herzhaft, salzig ist es ja nicht zwingend.
Ja, herzhaft, genau. Aber sie waren dann wirklich beide, ja, so begeistert, dass sie heute wieder hingehen wollten. Unser Vorschlag wäre gewesen, irgendwas anderes zu machen, um eben nochmal was anderes zu probieren, wobei es sonntags in der Stadt, also im Stadtzentrum in Hamburg nicht so leicht ist, weil da ist halt dann nicht mehr viel. Wenn die Geschäfte geschlossen haben, haben halt doch die Cafés zu.
Ja.
Ja, so war das.
Aber das kenne ich auch. Ich will jetzt da keinen Namen nennen, aber ich kenne auch Leute, die, wenn du ihnen ein gutes Restaurant zeigst, dann wird das abgespeichert als, oh ja, geil, kenne ich ein neues Restaurant, super. Und dann hörst du dann später so, ja, ich war essen gewesen, oder? Wo bist du denn hingegangen? Ja, in das Restaurant, was du mir gezeigt hast. Und dann denkst du so, ja, aber da warst du doch erst kürzlich so. Warum gehst du da nicht irgendwo anders hin? So? Also es geht dann, ja. In dem Fall ging es um Frankfurt. So. Frankfurt hat doch noch ungefähr
noch zwei mehr
als 2000 Restaurants, die du nicht kennst und davon mit Sicherheit noch 150 gute. Warum probiert man sich da nicht durch die anderen durch? So, warum geht man nochmal dahin, wo man das schon kennt?
Und, neige aber auch zu, muss ich ja sagen. Wenn ich sowas hab, was ich gut finde, dann gehe ich da auch gern wieder hin.
Ich finde, man hat manchmal so Tage, wo man so Launen hat. So, heute könnte ich es ertragen, was Neues auszuprobieren.
Genau.
Und dann hat man so Tage, wo man sagt, heute darfst du mich nicht mit irgendwas nerven. Wenn heute auch nur irgendwas scheiße ist, drehe ich durch. Und dann musst du was haben, wo du weißt, hier kann ich mich drauf verlassen.
Ja, so, hier gehe ich hin, da weiß ich, dass es gut ist. Ich weiß, was ich kriege. Ich kriege genau das Niveau und das brauche ich jetzt, diese Versorgung. Und dann geht man da hin und dann kriegt man, sei es jetzt Drinks oder Frühstück oder Mittagessen oder so, und dann kriegt man das und dann, ach, es passt das, und dann braucht man sich auch nicht um irgendwelchen neuen Quatsch zu kümmern. Ja.
Aber in der Mittagspause zum Beispiel genieße ich das, dauernd in neue Sachen zu gehen. Also ich laufe ja jetzt dauernd durch Frankfurt und
bin ich auch ein bisschen neidisch.
Da war ich noch nicht, oh cool, da war ich noch nicht, da gehe ich jetzt hin und so. Da habe ich immer Kollegen, wo ich dann frage, irgendwie, ja, kommst du mit? Ich würde da und da hingehen. Ah, nee, das ist so weit. Nein, ich gehe zum Rewe. Und dann, okay, na gut, ich gehe da trotzdem hin. Und dann gehe ich da allein hin und dann sitze ich halt mittags mal wieder allein in irgendeinem Restaurant. Aber es macht mir Freude, also das finde ich schön.
Kommen wir zum Podcast hören, auch ganz gut.
Ja, genau, man kommt zum Podcast. Manchmal ein bisschen komisch angeguckt und manchmal sind so Läden, wo lauter Leute alleine sitzen. Ich habe auch noch nicht rausgekriegt, wie man im Laden von außen ansieht, ob er der ein oder der andere Typ ist.
Ist wahrscheinlich tagesformabhängig.
Ja, vielleicht. Vielleicht. Aber zumindest ist es mittags nicht so seltsam, alleine in ein Restaurant zu gehen wie abends. Ich glaube, abends bist du da schon irgendwie der komische Typ, der alleine am Tisch sitzt. Mhm. Wohingegen mittags ist das normaler, dass man alleine essen geht.
Ja,
wenn man mal ein Restaurant ausprobieren will und findet niemanden, dann geht man da mittags hin.
Ja, das stimmt. Da ist auch meistens Mittagskarte, kann man dann auch einfach mal so probehalber hingehen. Das finde ich ganz gut. Aber hatten wir das nicht mit dem alleine in Restaurants gehen auch schon mal als Hörerfrage, mit alleine ins Kino gehen, alleine Restaurants und so weiter? Haben wir, glaube ich, schon mal ausführlich.
Ja, ich glaube, ja, da klingelt irgendwas.
Ist aber schon ein bisschen her.
Ja.
Ja.
Na gut, ich glaube, wir sind sehr, sehr abgeschweift, aber du, hier die nächste Kapitelmarke ist jetzt reif, Herr Giesbert. Du hast noch was auf dem Rückweg getan, wenn ich das hier richtig sehe.
Ja, um genau zu sein, habe ich es auf dem Hinweg zu 95% fertig gekriegt. Es geht um The Room Old Sins. Habe ich vor ein oder zwei Sendungen schon mal drüber gesprochen, dass eben der vierte Teil der The Room Saga sozusagen.
Saga?
Saga.
Soweit.
Falsches Wort. The Room Serie
Reihe.
Erschienen ist und ich natürlich nicht umhin kam, das sofort anzuspielen. Und jetzt habe ich es halt in Hamburg fertig gespielt und bin sehr angetan. Also die Geschichte ist gewohnt wirr und unklar und interessiert mich auch dann doch nicht so sehr und hat mich auch überhaupt nicht gefangen genommen. Die Rätsel waren schön, es waren kluge Rätsel dabei, es waren schöne Rätsel dabei. Manchmal hat mich die zu schnell erscheinende Hilfe ein bisschen genervt, aber das war wirklich so das Einzige, was genervt hat. Die habe ich dann irgendwann auch ausgeschaltet und wirklich nur, wenn ich überhaupt nicht weitergekommen bin, angeschaltet, den Hilfetext gelesen, Hilfe wieder ausgemacht und dann eben versucht, anhand dieser Empfehlung weiter zu rätseln. Das Ende gefiel mir sehr gut, ohne dass ich da jetzt natürlich mehr zu sagen möchte. Wer es gespielt hat, ja, ich fand es echt richtig cool, wie sie da ja in einer gewissen Art selbstreferenziell geworden sind und fand ich toll. Also hat mir gut gefallen, hat mich mitgenommen. Spiel funktioniert für mich, aber ich bin auch einfach ein Fan der Serie. Ich finde die einfach toll. Und ich muss sagen, der letzte jetzt hier, der vierte, hat auch wieder mehr vom ersten gehabt und eben auch da diese Stärken von dem kleinen, relativ kleinen Raum mit einfach einer riesigen Rätselwelt in klein auf klein zusammengebaut. Das funktioniert, finde ich, schon am besten und kann es deswegen sehr empfehlen. The Room Old Sins.
Deine Besprechung war vor zwei Folgen in der 522.
Da brauchst du nicht mehr viel zu sagen.
Nee, da hast du schon mal 6 Minuten und 7 Sekunden drüber geredet. Das hier gerade mal so ablesen darf.
Ja, jetzt sind es nur 3.
Ah, das ist okay. Dafür beschäftigst du dich jetzt sehr, sehr, sehr viel, wenn ich in meinem Facebook-Feed, in dem ich ja jetzt wieder mehr von meinen Freunden sehe und demzufolge auch deine Postings zum Thema Olympische Winterspiele.
Ja, natürlich.
Du bist wieder vollkommen im Wahn, wenn ich das richtig sehe, ja?
Ah, ja und nein. Ich habe nicht so viel sehen können, dadurch, dass ich jetzt gerade in Hamburg war. Aber natürlich verfolge ich, was da in Pyongyang passiert. Pyeongchang, was habe ich gesagt?
Pyongyang ist in Nordkorea.
Ja, ja.
Das, da wird es nicht sein.
Ja, genau. In Südkorea. Und versuche eben insbesondere die Entscheidungen der einzelnen Wettkämpfe schon relativ live, so live, wie es halt geht, mitzubekommen und im Zweifelsfall schaue ich dann auch die Sachen gerne nach, um einfach diesen finalen Wettkampf noch zu sehen. Und ja, also auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass da vermutlich ganz viel Doping ist und ich weiß auch, dass in diesem Olympischen Komitee vermutlich sehr viel Korruption herrscht und der eine oder andere oder viele auch mit kriminellen Machenschaften da unterwegs sind. Aber diese olympische Idee, dieses große Fest der Völker, wo sie in sportlichen Wettkämpfen miteinander ringen, das finde ich einfach so famos. Und dann eben die Bedeutung, die ein Olympiasieg für die Karriere eines Sportlers hat, weil Olympiasieger bist du halt für immer und Weltmeister bist du je nach deiner Sportart für ein Jahr oder vielleicht 4 oder so. Aber Olympiasieger, du bist halt Olympiasieger und dann bist du immer, dein ganzes Leben lang bist du Olympiasieger.
Und wenn du es nicht, wenn du nicht gewinnst, bist du dein ganzes Leben lang Olympionike, wie man in Deutschland sagt.
Ja, genau.
Und das ist ja auch schon geil.
Ja, also allein da gewesen zu sein, das, also vielleicht ins Stadion reingelaufen mit den anderen Athleten da.
Soll ich dir mal was sagen? Hast du die Einlaufzeremonie gesehen?
Nein, ich hab fast noch gar nichts gesehen.
Einer der Fahnenträger von einem der Länder, die da reingelaufen sind.
Der ist oben ohne gelaufen, gell?
Nee, den meine ich nicht. Einen der anderen Fahnenträger, der nicht oben ohne gelaufen ist.
Ja.
Mit dem habe ich schon mal am Esstisch gesessen.
Echt?
Ja.
Ach.
Dem Schwedischen. Niklas Edin, ein Curler. Ah. Wahrscheinlich der erste Curler, der eine Fahne tragen durfte.
Mhm.
Weiß ich nicht, ob das so ist, aber ich würde es vermuten, weil so berühmt-berüchtigt ist Curling ja jetzt nicht und auch erst seit 98 überhaupt olympisch. Mhm. Niklas Edin, sehr, sehr erfolgreich, die letzten, was weiß ich, wie viele WM-Titel gewonnen und EM-Titel. Und jetzt von Schweden sozusagen auserwählt worden, dass er die schwedische Flagge reintragen durfte. Ich habe seinen Facebook-Feed verfolgt und seinen Instagram-Feed und er ist mega gehypt gewesen, dass er das durfte und er ist total irgendwie, er postete ständig so Sachen wie, es ist alles unfassbar und er ist auf Cloud 9 und so. Ja. Er trug eine schöne goldene Jacke und durfte da die Flagge tragen und war komplett elektrisiert davon.
Ja, das
und
kann
ich vorstellen. Ich habe mit ihm schon mal am Abendessenstisch an einem Curling-Bankett gesessen und habe ihn sehr, sehr betrunken erlebt. Also ist ein sehr, sehr sympathischer Geselle.
Sehr angenehm.
Nicht nur, weil er mit mir gegessen hat und weil er betrunken war, sondern generell so. Das sind so die Momente, wo man dann, und ich kenne ein paar Olympioniken aus dem deutschen Curling.
Sind deutsche Curler da?
Nee, wir hatten neulich mal drüber gesprochen, als ich WM geguckt habe. Ja. Oder EM, ich weiß gar nicht mehr. WM. Irgendwas. EM? Mhm. Ah, vergiss es. Ich habe irgendwas geguckt.
Ja.
Und da ging es darum, dass es die Olympiatickets zu vergeben gab. Und kurz danach, nachdem das da nicht geklappt hatte, gab es dann noch so ein Qualifizierungsturnier, wo man dann noch so die letzten Tickets lösen konnte. Und es hat für Deutschland nicht geklappt, sowohl für die Männer nicht, als auch für die Frauen nicht.
Schade.
Insofern, no, keine Deutschen dabei. Dafür Uli Kapp als deutscher Eurosport-Kommentator, auch den kenne ich.
Ja, von dem hast du ja schon ein paar Mal erzählt.
Und der kommentiert da jetzt fröhlich vor sich hin auf Eurosport. Ich habe sogar heute erfahren, dass Leute auf Eurosport kommentieren, die du auch kennst.
Ja.
Glücklicherweise. Doch, kennst du sicher sogar.
Ja.
Reden wir später drüber. Weiß ich nämlich nichts Genaues, aber insofern, Olympia läuft und Eurosport überträgt Curling zum Teil.
ARD und ZDF übertragen auch eben in einer anderen Art deutschlandzentrisch. Insbesondere sind dann halt so Sachen, ist natürlich für die wichtiger, die Medaillenzeremonie von irgendjemand zu zeigen, anstatt den Buckelpistenwettbewerb Zwischenrunde, wo seit 3 Jahren kein Deutscher mehr dabei ist. Oder also jetzt nur als Beispielsport, ich glaube, das ist überhaupt noch nicht gelaufen.
Das ist aber in allen Ländern so.
Genau. Und
also ich hab jetzt zum Beispiel von einer auf Facebook von einer Freundin von mir gelesen, die auch Curlerin ist und in den USA lebt mittlerweile. Und die wollte unbedingt die Einlaufzeremonie sehen, wo das erste Mal ein Curler eine Flagge trägt, also der Schwede. Und die amerikanischen Fernsehstationen sind in dem Augenblick, wo die Schweden dann reingelaufen, auch auf die Werbung geschaltet und waren dann weg. Und so, oh, what the fuck? Und dann hat sie es nicht sehen können, weil halt Werbung war. Also insofern, die eigenen Länder werden da überall jedes Mal bevorzugt und der Rest wird einfach ignoriert oder weggeschaltet oder sonst wie.
Ja, also gerade wenn du Werbung machen musst, dann musst du halt die Werbung so machen, dass du dein Land dann zeigen kannst. Also da verdienst du Geld und das ist halt dann so. Auch das ARD und ZDF, die machen ja mittlerweile, haben die ja unterschiedliche Streams, wo du dann einfach wegschalten kannst. Und ich habe jetzt noch nicht so ganz die Übersicht, aber ich meine, du kannst dann eben auch notfalls auf unkommentierte Kanäle schalten, wo dann halt einfach nur der Weltfeed gezeigt wird und dann ist gut.
Ja, ist auch schon mal cool.
Ja, das reicht ja. Also wenn du eben eine Sportart sehen willst, dann, oder weiß ich nicht, die Zwischenrunde von irgendwas Es muss mir ja keiner einordnen und die muss keiner, wenn du gern Curling gucken willst, muss dir keiner einordnen, wie gut der Stein war oder wie schlecht der war oder was auch immer, ist egal. Du siehst das, du kennst dich gut genug aus, wenn du natürlich zu Eurosport schalten kannst und der Andreas Cup?
Nee, Uli,
der Bruder. Uli Cup, dir erklären kann, wie sich da jemand fühlt und die ganzen Details und so weiter. Cool, klar, aber wenn man eben das Feld, den Worldfeed kriegt, dann reicht das ja in den meisten Fällen. Also mir geht es jedenfalls so und weiß ich nicht, wenn da irgendwelche, wenn ich da jetzt Langlauf gucken möchte, dann gucke ich halt Langlauf und dann finde ich schon selber raus, wer da gut ist und wer die Spitze ist und wer da überraschend vorne läuft und wer vielleicht nur als Zugpferd mit rennt und dann irgendwann rausfliegt und ja, nee, aber ja, dieses Olympiagefühl finde ich halt toll und ich finde es sehr beeindruckend, war jetzt in den letzten Spielen auch schon, weiß ich, dass das koreanische Team unter einer Fahne eingelaufen ist. Das war ja die letzten Jahre schon immer so. Aber dieses Jahr in Südkorea beide koreanischen Teams unter einer Fahne beim Einlauf, das ist in der momentanen Situation zwischen den beiden Ländern schon besonders erwähnenswert. Also, das ist was. Das ist nicht nur so, ja, ach, komm, ja, bisschen was, sondern das ist eben so ein bisschen dieses Olympische. Es war ja früher jedenfalls in Griechenland angeblich, weiß man ja keiner so richtig genau, aber wohl so, dass während den Olympischen Spielen oder während der Olympischen Spiele keine Kriege geführt wurden. Das war eine Friedenszeit. Da wurde nicht weiter gekämpft oder so. Da hat man Pause gemacht, da waren die Spiele, da hat man gemeinsam gefeiert und gekämpft auf dem sportlichen Feld miteinander, dass die sportlichen Wettkämpfe zu der Zeit vielleicht etwas anders ausgegangen sind und so. Klar, aber diese Gedanke, diese Idee eben mal innezuhalten weltweit, finde ich toll. Ja, ich bin verdammter Fanboy. Ja, ich weiß. Also es ist ja so, wenn jemand eine Jahreszahl sagt in einem ganz anderen Zusammenhang und ich weiß bei vielen eben diese alle vier Jahre ungefähr, wo die Spiele stattgefunden haben, dann ist das sofort eine Assoziation, die da ist. Also es ist nicht so, da muss ich überlegen, so 54, was war denn da? Und dann, ja, Stockholm, Helsinki, irgendwo da war das. So ist im Kopf.
Ja.
Ist vielleicht
der
falsch,
olympische,
so.
Der olympische Friede war das nämlich.
Genau.
In der antiken Zeit.
Ja.
Eine Übereinkunft der Könige, die dafür sorgen sollte, dass alle Athleten, Künstler und Familien der einfachen Reisenden in Sicherheit anreisen konnten und die Wettkämpfe miterleben und wieder abreisen konnten.
Ja, also.
Fantastisch.
Ist halt eine famose Idee, die natürlich. Die heutige Welt ist anders und auch die Bedeutung des Sports und der Olympischen Spiele ist natürlich eine ganz andere, aber so dieses olympische Idee finde ich schon toll. Und ich habe ja auch im Sneakpot ausführlich davon erzählt, wie ich 2012 in London war und dann läufst du halt abends durch die Straße und dann kommt dir da so eine Horde Menschen, die sich zusammengerottet haben, entgegen und haben Fahnen und feiern und dann läufst du an denen vorbei und dann stellen die fest, dass du aus einem ganz anderen Land kommst und dann quatschen die sich an und dann trinkst du mit denen irgendwie ein Bier, weil irgendjemand Bier dabei hat und dann verabschiedet man sich und geht weiter und trifft die Nächste. Es war so famos, die positive Stimmung, es war krass. Und dieses Gefühl, ja.
Das für positives Gefühl hätte ich auch noch einen YouTube-Link.
Oh, jetzt.
Und zwar auch mit Olympischen Spielen und mit Curling. In der Late-Night-Show von James Corden, das ist dieser Carpool-Karaoke-Typ, den du hast ihn vielleicht bei Apple mal gesehen.
Mhm.
Hat auch eine Late-Night-Show. Carpool-Karaoke ist ja auch so ein Segment in seiner Late-Night-Show. Jedenfalls, der hatte Taylor Kitsch unter anderem zu Gast und die haben darüber geredet, dass sie beide, also dass er gerne Curling guckt und bei den Olympischen Spielen und da total wild ist, das unbedingt sehen zu müssen. Und dann kam halt raus, dass in der Runde, da saßen drei Gäste, Taylor Kitsch, Dan Stevens und noch irgendwer. Und dass der eine war auch irgendwie, ist auch Curling verrückt verrückt, der andere ist in Kanada aufgewachsen und hat demzufolge Curling sogar in der Schule gehabt und dann reden sie halt alle über Curling.
In Kanada ist Curling Schulsport?
Ja, natürlich.
Krass.
In Kanada ist Curling so verbreitet wie, ja, also in Kanada gibt es zwei große Sportarten, die in jeder Schule stattfinden und die in die jeder kennt und jeder weiß, wie die Regeln sind und alles. Und das ist zum einen die große Nummer eins, an die nichts ranreicht, ist Eishockey. Und das zweite ist Curling.
Deshalb ich kenne die ganzen Eishockey-Regeln nicht.
Ich auch nicht.
So Sachen aber wie Eishockey und so ein Kram. Gott.
Jedenfalls, Curling ist in Kanada extrem groß und Curling ist in Kanada Schulsport, wahrscheinlich nicht überall, aber zumindest in großen Teilen des Landes. Und ja, ist wie bei uns Fußball oder Basketball oder sowas, was du einfach in der Schule irgendwann mal lernst und spielst. Völkerball, all diese absurden Dinge, die man bei uns lernen muss, und da gehört eben in Kanada auch Curling dazu. Und dann saß da eben er noch in der, also derjenige da noch in der Runde, der Curling in der Schule hatte, und dann es war alles wie immer, wenn sich die Popkultur um Curling bemüht, dann ist es alles schlecht informiert und mit Vorurteilen durchsetzt, aber ich musste trotzdem sehr lachen, als ich das Segment gesehen habe.
Mhm.
Link packen wir in die Shownotes, war ganz nett.
Werde ich mir nach der Sendung angucken.
Gerne. Ja.
Ja.
Das heißt, ich bin mal wieder schlecht informiert. Das hat jetzt relativ gerade erst angefangen. Wie lange geht's noch?
Genau. Wir sind heute am dritten Tag. Also Freitag war Eröffnungsfeier und so ein paar Vorwettkämpfe. Samstag, Sonntag. Und es geht bis heute in zwei Wochen. Also Sonntag in zwei Wochen. 17 Tage sind die Spiele mal.
Noch genügend Zeit. Das aufzusaugen.
Ja, das, also, das Problem ist halt, die Wettkämpfe finden in Korea bis ungefähr Mitternacht statt. Und das ist halt 15 Uhr bei uns. Das heißt, die spannenden Entscheidungen finden immer dann statt, wenn wir alle auf der Arbeit sind.
Sehr ärgerlich.
Das ist echt so ein bisschen schade.
Wäre krankgeschrieben, so wie ich.
Wie?
Ja, ich bin immer noch schwer erkältet. Also.
Oh, shit. Ja, trotzdem tapfer und vielen Dank, dass du dich für die Sendung bereit hast schlagen lassen. Also fast ohne Schläge.
Ich habe mich jetzt auch schon ein paar Mal gemutet hier, um zu husten und mir die Nase zu putzen, aber.
Ja, und die restlichen schneide ich dann im Nachhinein raus.
Echt, aber habe ich ein paar übersehen? Ich weiß es gar nicht.
Nee, glaube nicht.
Naja, gut. Olympische Spiele also.
Ja.
Ja.
Also ich.
Gucken, bitte.
Bin da begeistert. Ich werde auch die nächsten zwei Wochen wahrscheinlich noch das eine oder andere spannende Event nacherzählen. Also heute gab es ja zwei Überraschungen, möchte ich sagen. Eine positive beim Biathlon-Sprint, über 10 Kilometer Sprint der Herren. Da hat Arndt Pfeiffer gewonnen und eigentlich ging es zwischen dem Franzosen Foucault und dem Norweger Bö, heißt er, glaube ich, darum, wer Olympiasieger wird. Und die große Frage war dann, wer wird wohl Dritter noch? Und die haben wohl beide die Schießen nicht so absolviert, wie sie das sonst schon tun. Und der deutsche Arndt Pfeiffer hat halt irgendwie 2x0 geschossen und ist gut über die Runde gekommen. Und dann gewinnst halt mal auch ein olympisches Rennen. Und die anderen beiden haben halt 14 von 15 Weltcuprennen die Saison gewonnen. Das heißt, die sind so stark im Moment.
An denen geht eigentlich kein Weg vorbei.
Genau. Bei den Olympischen Spielen, zack. Ja. Und dann hat er gewonnen. Sehr überraschend.
War schön für unseren Mann.
Genau. Nicht so schön lief es hingegen für Felix Loch.
Warte mal, ich muss kurz noch einwerfen. Beim Postillon war heute der fantastische Gag, dass man seine Lieblingssportart bei den Olympischen Spielen wählen sollte.
Mhm.
Und da konntest du unter anderem ankreuzen: Heteroathlon. Get it? Okay, was gab's noch?
Jetzt muss ich.
Muss ich erstmal wieder sammeln. Ne?
Ist das blöd?
Was es auch noch gab, war 18er Bob. Fand ich auch eine schöne Idee.
Ja, auch schön. Da ist der Erste schon im Ziel, wenn der Letzte erst einsteigt.
Genau.
Genau, das zweite aus deutscher Sicht spannende war der Rodelwettbewerb, der eigentlich gar nicht hätte spannend sein sollen, weil Felix Loch seit Jahren in einer krassen Form ist und auch nach 3 von 4 Läufen vorne lag. Und ja, man möchte nicht sagen, es war Formsache, aber er hätte es eigentlich schon gewinnen müssen, das olympische Rennen. Aber irgendwie hat er dann in der besagten Kurve 9. Ich habe vorher noch einen Bericht gesehen, wo er eben über Kurve 9 in diesem Parcours sprach, dass man die eben sehr schwer und sehr genau nehmen muss. Hat er sich irgendwie verfahren, also bei 120 irgendwie eine Zehntelsekunde zu spät gezuckt. Das sind diese ganz minimalen Lenkbewegungen, die da auf dem Rundschlitten machen, und hat wohl die Bande zweimal touchiert und so viel verloren, dass er am Ende irgendwie 5. oder 6. geworden ist. Und ja, die sicher geglaubte Goldmedaille war dann weg. Es hat dann relativ überraschend der Johannes Ludwig gewonnen, der vorher natürlich, also nicht natürlich, der lag vorher auf Platz 4, was wohl auch gut für ihn war. Ich kenne mich dann im Rodel-Weltcup nicht so aus. Aber der ist dann halt dadurch, dass da sein Teamkollege da rausgedotzt ist. Aber es ist halt krass so. Einer der stärksten Rodler, jetzt einer der stärksten oder die stärksten Biathleten, einfach raus. Aber auch das sind Olympische Spiele, auch das ist eben, dass Leute plötzlich gewinnen, die das ganze Jahr nichts gerissen haben, und dann zack, sind sie da. Vor 4 oder 8 Jahren war es sogar schon, hat da plötzlich Simon Ammann das Skispringen gewonnen. Ja, passiert. Vorher nichts gerissen, oder also nichts gerissen in Anführungsstrichen. Es sind natürlich keine Amateure, die aus dem Nichts kommen, sondern die sind auch im Weltcup dabei, klar. Aber dann eben nicht vorne oder nicht in der prägnanten Form, das den ganzen Winter über. Oder Sommer, bei den Sommerspielen natürlich auch. Das mag ich an den Olympischen Spielen. Oder jetzt hier Kunstskifahren, wie heißt das? Die Halfpipe und den ganzen Kram. Das ist ja Sean White, der Überstar seit Jahren.
Aber auf dem Snowboard, oder?
Ja. Ja, ja. Genau.
Aber da habe ich neulich so einen Lauf von ihm gesehen, so ein 100%, 100 Punkte, was auch immer, Lauf.
Genau.
Das war schon hartes
Zeug. Das ist krass. Aber vor 4 Jahren bei den Spielen, bei den Winterspielen in Sochi, da hat er halt 2 Läufe hingelegt und der hat eben nicht gewonnen damit, weil die halt einfach nicht gut waren. Da hat er sich irgendwo abgelegt, ja, dann ist es. Es sind halt nur einmal alle 4 Jahre. Und das macht es eben, was es so besonders ist.
Ja, klar. Aber wenn du halt immer am Limit kämpfst, dann ist halt so, entweder das Ding ist jetzt 100 von 100 oder es ist halt 1% überm Limit und dann liegst du halt auf der Fresse und dann ist es 0 von 100.
Genau. Das hat sogar beim Tanzen früher unser Trainer gesagt, ihr müsst eure Bewegungen so krass machen, dass ihr im Training stürzt. Dass ihr wisst, wo die Grenze ist, wo ihr zu weit gerutscht seid, zu weit sonst irgendwas. Und wenn ihr dann drüber raus auf die Nase fallt, dann war es zu weit und dann kennt ihr eure Grenze. Und dann müsst ihr so nah wie möglich rankommen und die vielleicht noch ein bisschen ausdehnen und noch ein bisschen und ja. Und die Olympiateilnehmer machen das vielleicht noch auf ein bisschen anderen Niveau als ich damals.
Ach was. ja, okay. Lass uns nicht in alten Zeiten schwelgen. Olympische Winterspiele, also jetzt noch zugucken in ARD, ZDF, Eurosport und wo sonst ihr noch diese Sendung bekommt. Und Stefan empfiehlt das und postet alle deutschen Medaillen auf Facebook. Da könnt ihr euch also sozusagen zweitverwertungsmäßig bedienen lassen, wenn ihr das nicht selber verfolgen wollt.
Genau.
Und ich würde das jetzt hier dann abmoderieren, wenn du nichts mehr hast.
Ich kann nicht mehr.
Du kannst nicht, dafür hast du gerade noch sehr ausdauernd geplaudert.
Nee, alles gut. Ich habe jetzt mein Cognac-Glas wiedergefunden und schaue da nochmal tief rein.
Ah, verstehe, mein Bier ist lange leer.
Ah, ja.
Ja, und dann sagen wir danke fürs Zuhören. Das war die Folge 524, glaube ich. Ja. Nachdem wir vorhin schon bei der Nummer gerätselt haben, was es jetzt hier sein würde, habe ich es jetzt nochmal verkackt. Eigentlich wollte heute der Christoph dabei sein, aber das Kind hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vielleicht taucht der in der nächsten Woche auf. Wir werden sehen. Es lohnt sich also wieder einzuschalten, damit hier vielleicht mal wieder andere Stimmen zum Wort kommen. Auch die Claudia. Da gab es heute gewisse Chancen, dass sie dabei sein würde, aber dann hat es doch nicht funktioniert. Insofern stay tuned. Nächste Woche wieder auf sneakpod.de einschalten. Für diese Folge sagen wir danke fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.